Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, Toni Schuberl. Toni ist nicht nur Landtagsabgeordneter der Grünen, sondern auch jemand, der seit vielen Jahren mit Herzblut Politik macht. Geboren, aufgewachsen in Niederbayern, kennt er die Herausforderungen des ländlichen Raums aus erster Hand. Und genau da setzt er an. Bei Themen wie Naturschutz, Verkehrspolitik, Integration und natürlich auch den Kampf gegen Rechts. Toni ist Jurist, er denkt analytisch, aber er ist gleichzeitig auch jemand, der mit den Menschen ins Gespräch kommt, zuhört und Lösungen sucht, die vor Ort funktionieren. Er setzt sich für nachhaltige Mobilität ein, kämpft für eine intakte Natur und für eine Gesellschaft, die offen, solidarisch und demokratisch bleibt. Ich persönlich finde es spannend, mit ihm darüber zu sprechen, wie Politik auf Landesebene und in kleinen Gemeinden zusammenwirken kann, welche Vision er für die Zukunft in Bayern hat und was ihn persönlich antreibt, sich immer wieder einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Ich sage Servus, Toni.
Hallo, Christi.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit für mich hast und wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Wie bist du eigentlich zur Politik gekommen? Gab es ein Schlüsselerlebnis, das dich auf diesem Weg geführt hat?
Ja, also mein Elternhaus war politisch, also wir haben, okay. Es war immer Politik auch Thema, also meine Eltern sind in keiner Partei oder so, aber es war immer Thema und es war immer Thema so gegen Atomkraft und für die Natur und so, also grün nah. Mhm. Und irgendwann wollte ich mich einfach einbringen und mit 16 bin ich mal zu einer Kreisversammlung gegangen und bin beigetreten und seitdem bin ich dabei.
Okay, das hört sich so einfach an. Ich habe gesehen, 1999 bist du in die Grüne eingetreten. Da ist eigentlich schon klar, warum, weshalb. Da erübrigt sich ja schon die Frage, wenn das immer Thema bei euch zu Hause war. Was motiviert dich eigentlich so im Alltag, trotz der Herausforderungen im politischen Alltag dran zu bleiben? Ich weiß, das kann auch manchmal sehr frustrierend sein. Bürokratie, da muss man auch mal einstecken können. Was motiviert dich, da immer dran zu bleiben?
Ja, einstecken kann ich. Also dickes Fell habe ich. Und ich bin ein Optimist, also unverbesserlicher Optimist fast. Und ich sehe oft in Entwicklungen den positiven Teil. Also es ist selten, dass irgendwas negativ wäre. Es gibt da immer positive Teile. Und ich merke, wenn man sich engagiert, dass man was bewegen kann. Oft nur kleine Schritte oder sowas, aber in der Summe macht es einen Unterschied. Ich sage das auch oft, in irgendwelche Ortsverbände von uns Grüne oder so, wenn die dann frustriert sind und sagen, jetzt haben wir so viel eingebracht in den Gemeinderat und nie ist irgendwas beschlossen worden, dann sage ich, die Gemeinde schaut nach 6 Jahren mit euch anders aus, wie wenn es euch nicht gegeben hätte. Auch wenn man nicht sofort merkt, dass jetzt der Antrag irgendwie angenommen worden wäre oder das Projekt geklappt hätte oder so. Es verändert etwas, dass man da ist, dass man seinen Mund aufmacht, dass man seine Meinung sagt, dass man sich engagiert. Das verändert was an den Mitmenschen und an den Mitakteuren in der Politik und dann damit auch an der Politik und ja, am Land.
Ja, ist auf jeden Fall sehr beneidenswert, wie du dir immer dran bleibst. Du postest ja auch hier auf Instagram immer so ein paar Reels. Hast auch Markus Söder mit einer Semmel gelockt, habe ich gesehen, schon ein bisschen länger her. Ich muss natürlich fragen, kam er eigentlich? Hat er sich die geholt?
Er war damals, als ich die Leberkäs-Semmel auf seinen Platz gestellt habe, war er im Landtag, aber nicht im Plenarsaal. Und jetzt kann man natürlich drüber munkeln, warum er dann nicht in den Saal gekommen ist, wo er doch da war. Vielleicht wollte er dem aus dem Weg gehen. Aber die ganzen Aktionen, das waren ja mehrere, immer wieder, weil er wirklich dermaßen selten im Landtag war. Die haben jetzt schon gefruchtet. Also die letzten 5 Mal war er 4 Mal da.
Ach wirklich?
Ja.
Okay. Ich meine, so eine Leberkäs-Semmel, die schmeckt echt gut. Ich habe auch schon mal in München eine gegessen. Also, dass er die verschmäht hat, ist echt eine Frechheit, ne?
Ja, nur weil es von mir ist. Ich habe dann einmal, wie er dann ein paar Mal da war, habe ich quasi im Plenum angekündigt, dass er jetzt seine Semmel bekommt, weil es versprochen ist. Und dann habe ich ihn abgepasst, als er rausgegangen ist. Ich habe ungefähr richtig vermuten können, wann er geht, weil der geht dann einfach so über die Hintertür und ist dann weg.
Okay.
Und ich wusste, dass der nicht länger als einen Tagesordnungspunkt bleibt. Und als dann die letzte Rede war, die er sich anhören wollte, ich habe damit gerechnet, stand ich schon vor der Tür, habe es ihm angeboten, aber er hat dann gesagt, von Ihnen nehme ich nichts, Herr Schuberl.
Okay.
Ja, der war da. Naja.
Schade. Aber
nicht souverän.
Er hätte
ja einen Spaß daraus machen können. Er hätte ja souverän darauf reagieren können und so und vielleicht mich ein bisschen aufziehen oder so, aber er war einfach bockig.
Okay, war not amused. Okay. Ja. Genug vom Ministerpräsidenten von Bayern. Wir sind hier, um über dich zu sprechen. Du beschäftigst dich mit Rechtspolitik, Naturschutz, Verkehr, Integration. Welches dieser Themen brennt dir aktuell am meisten unter den Nägeln und warum?
Das ist schwer zu sagen, weil alles so wichtig ist, je nachdem, wo ich bin und um was es gerade geht. Aktuell ist natürlich der Kampf gegen rechts ein großes Thema, weil wir dieses Buch veröffentlicht haben zu den Zitaten der AfD und es sehr gefragt ist, natürlich die Debatte auch sehr angeheizt hat. Aber wenn ich in Niederbayern für die Ilztalbahn kämpfe oder für ein besseres Bussystem, ist natürlich das großes Thema. Oder Naturschutz, wenn wir wieder was schaffen, dass etwas für den Artenschutz gemacht wird oder sowas, dann ist das, je nachdem, was gerade aktuell ist. Und wenn wieder irgendein Folterskandal in bayerischen Gefängnissen ist, ist natürlich die Rechtspolitik großes Thema und beschäftigt mich. Also da gibt es gar keine so eine Reihenfolge.
Ja. Okay, verstehe. Beim Naturschutz, hast du gerade schon gesagt, in Niederbayern, Verkehrsanbindung ist so eine Herausforderung. Was wären denn da so die Lösungen?
Ja, also eine der Lösungen wäre schon mal, dass wir offen drüber reden. Wenn als wir ein Konzept vorgelegt haben, wie wir wir haben es S-Bahn genannt, S-Bahn in Niederbayern, aber es ist natürlich keine S-Bahn wie in München, ist klar. Mhm. Aber zumindest Stadt-Umland-Bahnen und ähnliches, einfach ein gut getaktetes, gut vernetztes Bahnnetz. Als wir das vorgestellt haben, kam als Reaktion vom Verkehrsminister der CSU, ja, freilich, dann bauen wir gleich eine U-Bahn in Niederbayern. Okay. Und man kann doch aufs Auto nicht verzichten. Und wenn wir uns mal als PolitikerInnen zusammensetzen würden und diskutieren, wie wir gute Verkehrspolitik in Niederbayern machen können, am Land, im Bayerischen Wald. Und da ist klar, man kann auf das Auto nicht verzichten. Wenn ich einkaufen muss und noch die Kinder vom Busparkplatz abholen und noch von was weiß ich was, irgendwas anderes machen, dann kann ich nicht mit die Busse dorthin fahren. Aber bei uns muss jede einzelne Familie gezwungenermaßen zwei Autos kaufen. Und finanzieren und unterhalten. Und das ist auch eine soziale Frage. Und wenn wir es schaffen würden, ein Bus- und Bahnnetz anzubieten, dass eine durchschnittliche Familie auf das Zweitauto verzichten kann, dann wäre für den Klimaschutz was erreicht worden, für die soziale Gerechtigkeit, es wäre komfortabel, einfach, es wäre ein gutes Leben, wenn man eine gute Bus- und Bahnverbindung hat, auf die man sich verlassen kann und die leistbar ist. Also dann hätte man schon viel gewonnen.
Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, es geht nicht ganz ohne Auto.
Ja, genau.
Also du forderst jetzt. Genau. Aber ich glaube, so von den politischen Gegnern kommt dann der Spruch, ja, dann baut doch eine U-Bahn und sowas. Denn dieses Übertreiben, das ist ja überhaupt nicht förderlich für eine gesunde Diskussion.
Und es ist eigentlich eine Frechheit von der Politik, dass man die Menschen im Bayerischen Wald zwingt, sich zwei Autos kaufen zu müssen. Also es darf jeder so viele Autos kaufen, wie er will, von mir aus fünf. Aber dass man die Freiheit nicht bekommt, dass man auf das zweite Auto verzichtet, ist eigentlich die Frechheit. Und das ist politisch gemacht. Das ist ein Verschulden der CSU-Verkehrspolitik, würde ich jetzt mal sagen. Wobei bei uns am Land die SPD-Verkehrspolitik nicht besser ist. Und Freie Wähler auch
nicht.
Aber da müssen wir halt eben Alternative schaffen, dass man sagt, setzen wir uns das zum Ziel.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Hochwasser. Ich wohne hier im Ahrtal und 2021 haben wir die sogenannte Jahrhundertflut gehabt. Bayern war ja auch vor ein paar Jahren davon betroffen. Jetzt frage ich dich als auch Naturschützer, welche Maßnahmen wurden bei euch aufgestellt, damit die Folgen abgemildert werden? Komplett verhindern kann man es ja nicht.
Also wir leben ja an der Donau immer schon mit Hochwässern. Die haben wir zweimal im Jahr, jedes Jahr. Und bei mir in Passau ist es wirklich so, dass das regelmäßig einfach über die Ufer tritt. Das Besondere ist jetzt, dass es 2013 war, sehr heftig, wirklich dann auch den ersten Stock überflutet hat. Also wenn man weiß, dass eine Flut kommt, ist es nicht so schlimm, weil dann räumt man das Erdgeschoss aus, zweimal im Jahr und dann wird es wieder getrocknet und die alten Häuser sind ja so gebaut, dass die das können. Die neuen mit irgendwelchen Dämmungen außen dran und so weiter, die saufen ja ab. Die muss man dann fast wegreißen. Aber wenn man sich daran anpasst, es gibt ein Hotel, die fluten immer das Erdgeschoss mit sauberem Wasser. Mhm. Also wenn draußen das Wasser steigt, fluten sie es innen in gleicher Höhe und lassen es dann auch wieder ab, wenn es sinkt. Und dann haben die den ganzen Schlamm nicht drin, die müssen nur trocknen. Ja. Also die sind einfach darauf eingestellt. Das Schlimme war, dass bei Deckendorf ein Deich gebrochen ist und damit ein Dorf abgesoffen ist, das nicht darauf vorbereitet war. Und dass eben in Passau zum Beispiel auch der erste Stock überflutet worden ist. Das heißt, es wird heftiger, es wird höher und es wird häufiger heftig und hoch. Und da kann man natürlich verschiedene Dinge machen. Man muss zum Beispiel schauen, dass die Hochwasserspitzen von Inn und Donau nicht zusammentreffen. Das kann man mit Poldern regeln. Da gibt es gesteuerte Polder, ungesteuerte. Es gibt die Möglichkeit der Renaturierung der Flusslandschaften, aber das ist alles sehr auch beschränkt. Wir können vor Ort natürlich die Deiche verbessern, die Deiche erhöhen, die Häuser darauf vorbereiten, aber wir müssen natürlich auch in der Fläche Hochwasserschutz machen, dass man Regenrückhaltebecken baut, dass man wieder schaut, dass die Bäche renaturiert sind, nicht mehr so schnell abfließen, dass wir wieder Sumpfgebiete haben, dass wir die Feuchtigkeit in der Fläche lassen, damit, wenn stark Regen kommt, der Boden das aufnimmt und es nicht einfach abfließt und so weiter und so fort. Also gibt es viele Maßnahmen, es wird ja vieles gemacht. Wir würden oft gern den Flüssen mehr Raum geben. Und das macht die CSU und Freie Wähler-Regierung nur teilweise mit.
Okay. Das heißt, der Fluss, der muss sich auch ein bisschen ausleben können. Das heißt, wenn mal solche Fluten kommen, dass die Häuser auch nicht so nah am Ufer gebaut werden. Das ist ja auch so ein
Flut, Punkt. Flut ist ja was ganz Normales, was ganz Natürliches. In der Heftigkeit ist jetzt was Besonderes, aber man muss halt dem Fluss halt einfach den Platz geben. Also kann man nicht komplett, in Passau zum Beispiel geht es nicht. Das ist im engen Tal und dicht bebaut. Aber wenn man vorher schon dem Fluss Platz gibt, dann kann es auch verringern, die Geschwindigkeit.
Ja. Bei uns war es auch so ein Punkt, wir haben ja ziemlich alte Brücken mit ziemlich dicken Pfeilern. Und das hat sich auch da gestaut, das ganze Treibgut. Und das hat das Wasser auch zum Steigen gebracht. War auch ein Learning von uns, klar. Jetzt sieht man solche Brücken hier überhaupt nicht mehr, ist ja klar. Ja. Ne? Das ist ja, was man so mitnimmt, ne, daraus. Ja. Integration ist auch so ein Herzensthema von dir. Wie gelingt sowas deiner Meinung nach am besten auf lokaler Ebene, gerade so in Niederbayern, ist das Thema?
Es ist großes Thema.
Ja.
Wir müssen vor allem darauf achten, dass wir Flüchtlinge zum Beispiel gut verteilen. Weil in jedem Dorf, ich sage mal 5 Flüchtlinge oder so, oder eine Familie, die ist super leicht integriert. Die Kinder spielen Fußball, sind sowieso in Kindergarten und Schule zusammen und auch die Eltern integrieren sich dann mit den Jobs und in der Gemeinde. Überhaupt gar kein Problem. Wenn ich in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern 1.000 Syrer unterbringe, dann kann es Probleme geben. Und das muss man verhindern. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil es hat sich keine Gemeinde drum gerissen, ein Asylbewerberheim zu bekommen und die Regierung von Niederbayern zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht nur Niederbayern spezifisch, versucht natürlich Immobilien zu bekommen. Und wenn sie eine bekommt, und das ist jetzt nicht ein kleines Häuschen oder sondern vielleicht ein ehemaliges Hotel oder so, dann versucht man das dann auch zu nutzen, weil ja die Plätze begrenzt sind. Und dann hat man es gab schon Proteste, da wollten sie in einem 600-Einwohner-Dorf ein paar hundert Flüchtlinge unterbringen. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Ja, und da spielen die Leute auch nicht mit. Und die sind vor Ort eigentlich schon aufgeschlossen. Das, was unsere Leute narrisch macht, ist diese Stimmungsmache, die zum Beispiel nicht nur die AfD, auch Söder und Merz jetzt vorantreiben und Konsorten. Also bei uns ist wahnsinnig niedrige Kriminalität bei uns im Bayerischen Wald. Also jetzt wird eine Polizeistation abgestuft zur Polizeiwache, weil einfach nichts passiert und die nichts zu tun haben. Und es passiert wirklich nichts. Also eine Handvoll kleinere Vergehen im Jahr. Gleichzeitig haben die Leute ein Unsicherheitsgefühl. Und bei uns gibt es sehr wenige Flüchtlinge, so verglichen mit große Städte oder so, oder überhaupt wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Trotzdem haben wir mit die meisten AfD-Wahlerfolge bei uns.
Okay.
Und das sind so Dinge, wo einfach das Gefühl entscheidend ist und gar nicht mehr die Realität. Und wenn das Gefühl ist, dass die Ausländer gefährlich sind für uns, dann funktioniert Integration auch nicht mehr. Und wenn die Migranten bei uns auch das Gefühl haben, sie sind eh nicht willkommen oder sie müssen auch vielleicht wieder gehen, dann ist es schwierig. Dann ist man vielleicht gar nicht, ist Integration von der heimischen Bevölkerung vielleicht gar nicht mehr so gewollt und dann fühlen sie sich auch nicht willkommen, dann wollen die nicht mehr und also es hängt sehr viel von der Stimmung ab und die wird gerade vergiftet.
Okay, jetzt macht die AfD natürlich auch sehr viel dafür, um dieses Gefühl zu verstärken. Was sind denn so die Strategien aus deiner Sicht, die wirksam sind, gerade auch im ländlichen Bereich, um das wieder ein bisschen umzudrehen in die richtige Richtung?
Naja, man tut sich ein bisschen schwer gegen eine, also ich bin jetzt ein Abgeordneter für halb Niederbayern. Also wir sind zu zweit im Landtag und wir haben noch eine Bundestagsabgeordnete. Also wir haben drei Abgeordnete sozusagen für ganz Niederbayern, für Landtag und Bundestag von uns Grünen. So. Ungefähr 1,2 Millionen Einwohner. So, und wenn man gegen die gesamte Phalanx von Mitte rechts bis rechtsextrem die Ressentiments schürt, also nicht alle von Mitte rechts sind lokal ein Problem, aber die Spitze durchaus, dann kann man so viel für Integration werben und sich einsetzen, wie man will, man wird einfach auch nicht wahrgenommen. Und wenn dann die Medien Straftaten, wenn es um Flüchtlinge geht, groß aufhängen und wenn das Deutsche gemacht haben, eher nicht vorkommen, dann kriegt man eine verzerrte Wahrnehmung und auch gegen das kann man schwer vorgehen. Aber im Großen und Ganzen ist das Entscheidende natürlich das persönliche Begegnen. Überall dort, wo Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben, dann ist auf einmal klar, das ist ja gar kein Bösewicht oder irgendwie eine Gefahr für mich, sondern ganz normale Leute.
Ein Thema, das war auch diesen Sommer eigentlich fast überall Thema, ist die Wasserversorgung. Wie steht es eigentlich um die Infrastruktur in deiner Region? Was muss gegebenenfalls nachgebessert werden?
Also bei mir im Bayerischen Wald ist die Wasserversorgung grundsätzlich eigentlich sehr gut. Also es gibt den Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald mit einem großen Staubecken in Frauenau, Trinkwassertalsperre. Ich war dort schon öfters und habe dort auch versucht herauszufinden, ob das auch wirklich sicher ist, falls irgendwie irgendein russischer Geheimdienst das irgendwie stören möchte oder so mit hybrider Kriegsführung. Und es scheint ziemlich gut gesichert zu sein. Und auch vor bestimmter Spionage anscheinend, also die konnten da meinen Fragen gut standhalten. Und da ist auch von der Wassermenge her sehr viel da. Also wir haben zwar gerade Niedrigwasser und wenn mehrere Jahre Trockenheit kommen, wird es eng. Aber dann hat man immer noch die Rückversicherung, dass man vom Donaubegleitstrom das Grundwasser nimmt und auch hochpumpt. Also das ist grundsätzlich gesichert. Was wir noch haben, ist, sind einige Gemeinden, die eigene Wasserversorgung haben, die passen grundsätzlich auch. Nur ist da manchmal versäumt worden, über die Jahre und Jahrzehnte das in Schuss zu halten. Und jetzt kriegen die große finanzielle Herausforderung. Aber alles, was nur Geld kostet, lässt sich lösen.
Ja.
Das müssen wir halt irgendwie schaffen und das muss man halt irgendwie finanzieren. Und dann haben wir eine gute Wasserversorgung eigentlich.
Ja. Ist es auch so, dass wir bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen besseres Gespür für Wasser bekommen müssen, wo wir vielleicht auch ein bisschen Wasser einsparen können?
Also das Entscheidende, glaube ich, ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn ich irgendwo, also ich habe zum Beispiel eine eigene Quelle. Diese Quelle, die fließt. Wenn ich den Hahn abdrehe, dann fließt mehr in den Überlauf direkt in den Bach. Wenn ich das bei uns im Brunnen einfach laufen lasse, dann fließt es über einen Umweg in den Bach. Also ich kann da gar nicht sparen in dem Sinn. Wenn ich natürlich gewissen Mangel habe oder so, dann muss ich sparen. Und was wir natürlich als Problem haben, sind die ganzen Swimmingpools. Wenn jetzt schon fast jedes zweite Haus ein Swimmingpool hat, die gefüllt werden müssen oder auch entleert werden müssen. Die Kläranlagen haben auch begrenzte Kapazität, dann wird es natürlich schwierig. Besser wäre, wir würden alle wieder ins Freibad gehen, dann rentiert sich das auch besser und man kommt wieder zusammen. Aber wir haben da gerade so eine Tendenz, dass jeder seinen eigenen Spielplatz im Garten baut und seine eigene Sauna sich besorgt und den eigenen Swimmingpool und irgendwie wundert man sich dann, dass man sie nicht mehr trifft. Da müssen wir vielleicht mehr wieder das Gemeinschaftliche stärken. Und das Gefühl von Wasser, also wir müssen vor allem schauen, dass wir dort, wo das Wasser nicht ausreicht oder wo die Quellen Probleme bekommen, dass man erstens schaut, dass das Grundwasser sauber bleibt oder wieder sauber wird. Da haben wir auch noch Probleme bei der Landwirtschaft. Und dass wir einfach auch nicht dieses tiefen Grundwasser oder dieses fossile Wasser sozusagen angreifen, sondern das bewahren.
Jetzt habe ich hier einen waschechten Bayer und einen Grün vor mir. Ich bin Eishockey-Fan und weiß, Eishockey in Bayern, das ist Kultur. Ihr habt die meisten Eisflächen und in manchen Kreisen ist Schlittschuhlaufen sogar auch Schulsport. Jetzt gelten Eishallen bzw. Eisbahnen nicht gerade als CO2-neutral. Wie kann man das verbinden? Also Kultur auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen. Ist das überhaupt Thema für dich, sowas?
Das ist natürlich, also Klimaschutz ist in allen Facetten Thema natürlich, weil das ist die größte Herausforderung der Menschheit, vor der wir stehen. Ich habe ein Problem damit, dass man in diese Mikrosteuerung reingeht, dass man sagt, dieses Verhalten ist jetzt gut und dieses Verhalten ist schlecht, weil mir ist ehrlich gesagt egal, ob jemand eine Eishalle kühlt oder ein Schwimmbad heizt oder mit einem Auto fährt, solange die Energie von der Quelle her erneuerbar ist. Natürlich muss man, also man kann es nicht unendlich verschwenden, das ist schon klar. Aber wenn ich gern in ein warmes Schwimmbad gehe oder gerne eine Sauna benutze und ich mache das mit erneuerbaren Energien, warum soll ich das nicht tun? Und der andere, der spart bei allem Möglichen, benutzt aber immer noch fossile Energien. Das ist schlechter wie bei dem anderen. Also wir müssen nur von der Mikrosteuerung weg.
Ja.
Das ist etwas, was auch manchmal einfach in den Privatbereich von Menschen reingeht. Also ob jetzt jemand lange duscht oder badet oder nicht. Und ob das ein warmes Wasser ist oder kaltes Wasser, das geht mich einfach gar nichts an. Aber die Erzeugung muss erneuerbar sein. Und da müssen wir so viel erzeugen und bereitstellen, wie gebraucht wird. Und je weniger natürlich verbraucht wird, desto weniger muss man erzeugen, das ist klar. Aber der entscheidende Schritt ist die Erzeugung. Und weniger die Frage, wer darf jetzt was, wie oft und wie viel und so weiter benutzen.
Diese Energieerzeugung ist ja auch ein Thema, auch in den Medien, auch gerade in Bayern. Dein Ministerpräsident will diese Windräder nicht, weil sie die Landschaft verschandeln. Wie steht es denn um Energiegewinnung in Bayern? Was ist also, da so der goldene Mittelweg?
Söder wollte früher die Windräder nicht. Habeck hat ihn erfolgreich gezwungen, dass er sie akzeptieren muss. Und jetzt ist er natürlich der die allermeisten und was ich. Aber auch wieder nur für die Schlagzeile, weil wirklich umgesetzt wird es ja nicht. Was ja. bei uns passiert ist, die Vorgabe von Wind- und Landgesetz umsetzen. Das ist ja das Gesetz von Habeck, wo er, wo er die Windkraftverhinderung der CSU quasi ausgehebelt hat. Und da werden jetzt 1,8% der Landfläche bei uns ausgewiesen als Windvorranggebiete, auch bei uns im Bayerischen Wald. Und ja, das ist notwendig. Da gibt es in manchen Gemeinden, vor allem die, die natürlich besonders betroffen sind, Widerstände. Das ist ganz normal. Muss man ernst nehmen, muss man sich damit auseinandersetzen. Muss man auch diskutieren, ob wirklich jedes sinnvoll ist oder der Standort verändert werden muss oder nicht. Aber dass wir Windkraft brauchen, auch bei uns im Bayerischen Wald, das ist unbestritten. Also niemand, der sich auskennt, bestreitet das.
Wenn du jetzt mal so in die Zukunft guckst, so für dich, was willst du in den nächsten 5 Jahren unbedingt erreichen? Hast du irgendwie ein Smart Goal oder machst du jetzt so weiter? Du kämpfst an so vielen Fronten oder wie ist das bei dir?
Also ein direktes, großes Ziel habe ich natürlich nicht, aber das Land einfach Schritt für Schritt voranbringen. Und ein bisschen aus dieser negativen Lähmung rauskommen. Also nicht ich, sondern also ich bin ja Optimist, aber so irgendwie in der Gesellschaft spürt man das manchmal, dass die so, ja, bringt das alles überhaupt etwas und so. Ja, natürlich bringt das was. Wir bewegen uns ja auch in eine gute Richtung. In manchen Bereichen eine gerade in die falsche Richtung, aber das gibt es immer wieder. Und wir müssen einfach weitermachen. Die anderen machen ja auch weiter.
Ja, das stimmt. Ich finde das unheimlich wichtig, so einen positiven Vibe rauszuhauen, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, alles ist scheiße. Das steckt an irgendwann. Irgendwann denkst du selber, es ist wirklich alles Käse. Ja, aber man braucht dann so Leute wie dich, die...
Also, das ist ja Wahnsinn, was wir geschaffen haben. Also ich bin ja 99 in die Politik gegangen. Das war Rot-Grün unter Schröder und Joschka Fischer. Und diese kleine grüne Partei, viel kleiner als sie jetzt ist, im Übrigen, immer noch einstellig damals, diese kleine Partei in dieser kurzen Zeit, in diesem kleinen Land, hat wirklich etwas verändert, nachhaltig verändert. Ich weiß noch, damals ist diskutiert worden, ob Photovoltaik überhaupt sinnvoll ist, weil das so ineffizient und teuer ist. Soll man das überhaupt ins Erneuerbare Energiengesetz mit aufnehmen? Ja, das haben sie aufgenommen. Und wir haben einfach den Weltmarkt leer gefegt mit diesem Gesetz. Die Deutschen haben den Weltmarkt leer gekauft. Es ist in Deutschland eine Photovoltaikfabrik nach der anderen gebaut worden. Die größte der Welt und nochmal die größere der Welt und die allergrößte der Welt. Es ist ein wahnsinniger Boom gewesen. Und diese 7 Jahre Rot-Grün haben einfach gereicht, um etwas in Gang zu setzen, was auch Merkels Regierungen nicht wirklich stoppen haben können. Sie haben es ein bisschen dann abbremst mit Altmaier. Und das führte dazu, dass diese ineffizienten, teuren Photovoltaikanlagen, von denen kaum welche produziert worden sind auf der Welt, aber mit da waren, effizient, billig und in Riesenmengen, Kapazitäten. Leider profitiert jetzt nur China davon und Deutschland nicht mehr. Aber für die Menschheit ist es fast egal, wo es herkommt. Also die Menschheit hat jetzt die Photovoltaik als technische Lösung, um dieses größte die größte Menschheitsherausforderung überhaupt zu bewältigen. Und das, weil eine kleine Partei in einer kurzen Zeit in einem kleinen Land ein Gesetz gemacht hat, das einfach sehr gut war und viel bewirkt hat. Und wenn man sich anschaut, was Robert Habeck jetzt auf die wenigen noch, also das sind ja nur 3 Jahre gewesen, erreicht hat und was sich da an Folgewirkungen ergibt, es geht einfach in die richtige Richtung. Und ja, da mag schon irgendein Söder und irgendein Merz davon träumen, dass der Verbrenner weitergeht. Es wird auch 2035 keiner mehr einen Verbrenner kaufen. Also egal, wie es das jetzt da verlängern. Das Verlängern macht nur Investitionsunsicherheit für die Unternehmen, aber die Verbraucher werden 2035 längst schon keine Verbrenner mehr kaufen, so wie es weltweit der Trend jetzt ist. Also es tut sich einfach was. Es baut ja keiner mehr irgendwelche anderen Kraftwerke außer Erneuerbare. Also fast keine anderen mehr. Das ist etwas in Gang gesetzt worden, das auch ein Söder nicht mehr stoppen kann.
Eieieiei, das war eine Kampfansage. Wir kommen zum Abschluss. Junge Menschen für Politik zu begeistern, ist nicht immer sehr einfach. Was würdest du dir wünschen und wie versuchst du selbst, junge Leute mitzunehmen, mitzureißen? Klar, du hast einen positiven Vibes, das ist ja eigentlich gar kein Problem für dich.
Naja, also Mir geht es gar nicht so darum, dass junge Leute unbedingt in eine Partei sollen. Also gern, super gern. Wir haben unser Kreisverband hat sich verdoppelt in den letzten 5 Jahren. Hauptsächlich junge Leute und sehr viele Frauen. Okay. Also es geht vorwärts, aber um das geht es gar nicht. Also jeder, der sich einsetzt für, weiß ich nicht, eine schönere Pausengestaltung in der Schule, Pausenhofgestaltung, der ist politisch. Jeder, der sich aufregt, dass sein Mitschüler jetzt abgeschoben werden soll, der ist politisch. Und wenn jemand sagt, lieber Lehrer, das war jetzt unfair, wie du mit meinem Mitschüler umgegangen bist, dann ist es politisch. Also einfach dieses sich als verantwortlichen Teil einer Gemeinschaft sehen und sich einsetzen, das ist politisch. Und wenn die jungen Leute merken, dass sie was bewirken können, dass sie gehört werden, dass das einfach dann das einen Unterschied macht, ob man Mund aufmacht oder nicht, dann kann man das fördern, dass sie politisch sind. Und das ist sehr wichtig, ja.
Auf jeden Fall wichtig, sich einzumischen, ganz, ganz egal, welches Thema das ist. Und wie du schon sagtest, das ist eigentlich das Wichtigste gerade für junge Leute. Lieber Toni, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, es auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt. Mhm.
Sehr schön war es, danke.
Ja, wunderbar, super. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig und mischt euch ein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.